Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Liebe Zuhörer, ich heiße euch herzlich willkommen zur Plattform. Heute geht es um eine Krankheit, und zwar Epilepsie. Zu Gast sind bei mir heute Susanne Rudolph, Julia Höhe und André Häusler. Herzlich willkommen, schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt.
Danke.
Hallo.
Hallo. Hallo. Also zunächst mal, was gibt es denn alles für Arten für Epilepsie? Also ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte das auch. Bei ihr kam das dann halt so anfallartig, vorm Schlafen gehen zum Beispiel. Aber was gibt es denn noch für Arten?
Ja, es gibt ganz viele Arten von Epilepsie. Es gibt zum Beispiel ganz kurze Anfälle, wo man gar nicht dran denkt, dass es Epilepsie sein könnte, wie dass jemand zum Himmel guckt. Mhm. Man kennt es vielleicht aus dem Bilderbuch da von Hans Kuck in die Luft. Oder was natürlich sehr bekannt ist, dass man umfällt, krampft, schaumt. Oder aber, wie ich es auch habe, dass man Dinge umherräumt, sich im Raum bewegt oder mal Dinge wegwirft. Es kann ganz unterschiedlich aussehen.
Haben die auch bestimmte Arten, Namen, die Arten?
Also es wird unterteilt in zwei Gruppen, in die sogenannte fokalen Epilepsien, also wo der Herd, der Anfallsursprung von einer bestimmten Stelle im Gehirn ausgeht, und in die generalisierten Epilepsien, wo mehrere Bereiche des Gehirns gleichzeitig krampfen. Okay. Und zusätzlich wird dann halt unterschieden, wann die Epilepsie eben angefangen hat, ob es im Kleinkindesalter Säugling angefangen hat, ob es in der Schule im Teenageralter angefangen hat oder im Erwachsenenleben. Besonderes Thema sind dann wieder Seniorenepilepsien, weil die wieder ganz anders behandelt werden.
Also ist es ja eine neurologische Krankheit.
Ja.
Und kann das auch angeboren sein, aber auch im späteren Alter trotzdem noch dazu, also ausbrechen sozusagen?
Ja, es kann die Veranlagung da sein, aber halt als Kind nicht ausbrechen, sondern erst im Laufe des Lebens.
Wie merkt man das dann?
Ganz unterschiedlich. Manche merken es gar nicht und halten es für irgendeinen Tick. Und erkennen sie gar nicht, dass es Epilepsie ist. Und erst per Zufall geht man irgendwann zum Arzt und erfährt, dass es Epilepsie ist. Und bei den anderen ist es eindeutig, weil es einfach nicht zu übersehen ist. Da muss irgendwas faul sein.
Okay. Hm.
Ja, nicht zu übersehen ist, zum Beispiel unser Sohn ist mit 7 Jahren, wir hatten keine Ahnung vorher oder uns nie mit Epilepsie befasst, der ist einfach mit 7 Jahren beim Mittagessen, hat er die Augen verdreht, bekam blaue Lippen, wurde völlig steif. Ich dachte, er stirbt. Wir waren furchtbar aufgeregt. Und dann kam ein Krankenwagen und sah ihn und sagte, regen Sie sich nicht auf, der hat bloß Epilepsie. Das war eine sehr beruhigende Auskunft. Aber damit hat's begonnen. Und das war jetzt anders, als Julia sagte, dass man es manchmal bei Absorzen, kleinen Absorzen, gar nicht merkt. Da hat man das nun wirklich gemerkt. Und dann kam eben so ein Anfall, der zu den bekannten Grau-Mal-Anfällen zählte, kam eben öfters in seinem Leben vor. Und das hat man auch diagnostiziert und dann mit Medikamenten behandelt. Die meisten Epilepsiekranken werden mit Medikamenten behandelt oder operiert. Aber da sind wir schon wieder woanders.
Und dann gibt's halt noch die Möglichkeit, dass Schlafanfälle auftreten. Da ist es dann oft so, dass es die Leute dann gar nicht merken. Die schlafen und bekommen dann irgendwann in der Nacht einen Anfall, entweder nur Absorz oder einen Grau-Mal-Anfall, also einen großen Anfall oder wie auch immer. Und dann wachen Sie dann am nächsten Tag auf. Gut, der eine oder andere merkt vielleicht, dass er vielleicht Kopfweh hat oder irgendwie gerädert ist oder schlecht geschlafen hat. Das kann schon sein. Aber ansonsten weiß er es nicht unbedingt, ob er jetzt einen Anfall gehabt hat. Das sind dann auch öfters die Fälle, wo... Und da ist dann auch kein Außenstehender, wenn er jetzt gerade einen Partner hat oder so, wo das vielleicht in der Nacht mitbekommen hat, wo das dann weiß oder so.
Dass es dann völlig unbemerkt auch bleibt.
Ja, genau.
Darf ich nochmal fragen, Absorbs hast du gerade gesagt. Was bedeutet das?
Absorbs?
Ja.
Ja, das sind einfach ein paar Sekunden oder eine Minute auch, wo jemand nicht weiß, was er jetzt tut, sage ich jetzt mal. Oder wenn ich dann demjenigen irgendeine Aufgabe stelle, eine Rechenaufgabe oder so, dann kann er sie halt nicht beantworten oder nicht richtig beantworten. Der ist zwar so komplett voll da, er kann alles bewegen, er kann laufen und alles, aber er ist halt nicht voll da, sage ich jetzt mal.
Und was habt ihr für eine Epilepsie, wenn ich fragen darf? Also wie nennt man die Art von Epilepsie?
Ich habe eine fokale Epilepsie, also eine, wo von einem bestimmten Punkt im Gehirn ausgeht und ja, lange hat man gerätselt, ob es halt mit einem Schädel-Hirn-Trauma zusammenhängt oder mit meinem Kinderwagensturz und ja, nach, ich glaube, 12 Jahren langer Suche hat man dann oder haben sich die Ärzte dazu entschieden, davon auszugehen, dass es eine Anlagestörung ist vom Gehirn.
Wie hast du dich gefühlt nach der Mitteilung, also nachdem du das erfahren hast?
Oh, das war mir ehrlich gesagt egal, weil ich damit groß geworden bin.
Okay, ja, du kanntest es ja schon. Und wann hast du das mitgekriegt? Also wie alt warst du da, als man das bei dir festgestellt hat?
Ich war damals 10, wo man das festgestellt hat, ja, genau.
Okay. Und wie lebt sich's damit? Also wie lebt ihr euren Alltag mit Epilepsie? Ist es schwer? Oder beeinträchtigt euch das gar nicht so arg? Also denkt ihr da manchmal auch tagelang gar nicht dran, so wenn ihr keinen Zwischenfall habt oder sowas?
Sprachlos. Also das tut dann schon ein bisschen beeinträchtigen, sagen wir. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Kommt jetzt darauf an, auch wie viel und was für Medikamente der einnehmen muss. Sagen wir, wenn jetzt jemand Medikamente einnehmen muss oder auch mehr Medikamente, dann sind die Menschen einfach oft auch müder, die Konzentration ist nicht so gut. Denen fällt morgens schwerer, ich sage jetzt mal, aufzustehen, sage jetzt mal, wach zu werden. Die brauchen länger, um in die Gänge zu kommen, sage jetzt mal. Solche Sachen, jetzt die, wo jetzt weniger Tabletten nehmen, bei denen ist das vielleicht ein bisschen besser, die, wo weniger nehmen oder die, wo gar keine nehmen. Das ist nach der Idealfall, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt nachher jemand zum Beispiel eine OP machen können, wo dann nachher anfallsfrei wird. Das ist der Idealfall.
Also man kann es tatsächlich operieren lassen, sodass man die Epilepsie wegoperiert. Aber das geht wahrscheinlich nicht bei allen Arten der Epilepsie, oder?
Nee, es geht nicht bei allen Arten, denn es kommt ja darauf an, wo der Anfallsursprung sitzt. Wenn der jetzt zum Beispiel, ich mache es jetzt mal ganz krass, im Atemzentrum sitzt, dann bringt es ja nichts, diesen Herz da raus, also diese Stelle, wo die Anfälle herkommen, raus zu operieren, wenn du danach nicht mehr schnaufen kannst.
Ja. Das ist schwer.
Oder im Bewegungszentrum, Sprachzentrum, Motorik, Sehen, da gibt es ja so viele Bereiche, die der gesunde Mensch für selbstverständlich hält. Und die OP hat halt immer das Risiko, naturgemäß, dass hinterher was geschädigt werden kann und je nachdem muss der Patient halt für sich abwägen.
Okay.
Vielleicht ist auch ganz interessant zu wissen, dass ungefähr 5%, sagt man, aller Menschen in ihrem Leben mal einen Anfall bekommen. Aber nur bei 1% entwickelt sich da eine richtige Epilepsie daraus. Mhm. Zum Beispiel junge Menschen, die in Diskos gehen und viel trinken, die Komasäufer zum Beispiel sind auch ein Thema, die können tatsächlich mal einen richtigen epileptischen Anfall bekommen. Aber das kann einmalig sein. Und dann spricht man nicht von Epilepsie, dann war das ein einmaliger Anfall, aber wenn der sich eben innerhalb von der nächsten Zeit wiederholt, 3, 4, 5 Mal, dann wird die Diagnose gestellt, Epilepsie.
Wir spielen ein bisschen Musik für euch und danach geht's auch schon weiter.
www.freefm.de.
Willkommen zurück zur Plattform. Mein Name ist Lara und heute geht's um Epilepsie. Susanne, du hast den ersten Treffpunkt gegründet, den es überhaupt in Deutschland gab.
Ja, das war vor 12 Jahren im Dezember 2004. Übrigens, das wusste ich gar nicht, dass das der erste war. Das wurde mir später gesagt und da waren wir dann alle auch ein bisschen stolz darauf. Und es war, wie natürlich sich immer eine Selbsthilfegruppe gründet, aus einer ganz persönlichen Betroffenheit heraus. Damals ging es unserem Sohn sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich merkte, er isoliert sich immer mehr, auch von der Außenwelt. Und ich dachte einfach, man muss was tun. Und da ich wusste, dass viele junge Leute mehrere junge Leute auch in Ulm und Umgebung an Epilepsie leiden, dachte ich, man müsste sowas gründen, eine Kontaktstelle, wo die sich kennenlernen und miteinander austauschen. Und da ich auch wusste, dass junge Leute ein bisschen was gegen den Begriff Selbsthilfegruppe haben, habe ich mir den Namen Treffpunkt ausgedacht, dass wir das Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene nennen. Und zum ersten Treffpunkt am 2. Dezember, ihr erinnert, oder du, André, erinnerst dich vielleicht, da kamen gleich fast 20 Leute. Wir haben Reklame gemacht über die Universität beim Herrn Dr. Lerche, der damals noch in der Epilepsieambulanz war und uns sehr unterstützt hat. Und das war sehr erfreulich. Und heute haben wir eine große Liste mit 30 bis 40 Leuten, aber zum Treffpunkt, der alle 4 Wochen im Tanivera stattfindet, kommen ja so zwischen 5 und 15 und unterhalten sich, tauschen sich aus. Natürlich, wenn mal jemand einen Anfall hatte, ist das schon ein Thema, ein wichtiges Thema, von dem auch alle anderen profitieren, zu erfahren, wie hast du das gemanagt, wie hat dein Angehöriger reagiert oder zu welchem Arzt gehst du, auch ein ganz wichtiges Thema, die Ärzte. Und der Allgemeintenor ist dann immer viel zu wenig Zeit beim Doktor. Aber das werden wir wahrscheinlich kaum ändern können, aber man darf sagen. Ja, und so gibt es uns jetzt schon seit 12 Jahren.
Und du warst da auch dabei, André?
Ich war da auch dabei, ja.
Und daraufhin hast du dann auch in Stuttgart...
Und später hat es dann Epilepsie-Projekt Brückenbauen gegeben in Stuttgart. Und das ist 2 Jahre gelaufen, das Modellprojekt. Und das habe ich dann später übernommen, also die Selbsthilfegruppe da draus oder den Treffpunkt für junge Menschen mit Epilepsie. Den habe ich dann übernommen und den gibt es auch bis heute noch. Und wir treffen uns auch immer am Samstag, jeden ersten Samstag im Monat um 16 Uhr im Café Punktum in Stuttgart am Rotebüplatz 28. Mhm. Und man kann das auch auf der Internetseite von Epilepsie-Projekt Brücken bauen, kann man das noch nachschauen. Das ist zwar wohl eine alte Seite, aber die Uhrzeit und die Daten, die stimmen eigentlich noch.
Okay.
Wo man das...
gibt's bei uns auch.
Wo wir schauen können, wann das ist.
Und
das Gleiche trifft eigentlich für den Treffpunkt in Ulm genauso zu. Da kann man eigentlich auch in der Internetseite kann man dann schauen, immer wann da die Treffpunkte sind unter www.treffpunkt.
www.junger-treffpunkt-epilepsie.de.
Genau.
Da könnt ihr nachschauen. Und also was, also ihr wollt aufklären, Kontakte knüpfen, gemeinsam auch etwas unternehmen in dem Treffpunkt. Also was macht ihr da so, wenn ihr euch trefft?
Ja, das ist unterschiedlich, was man macht. Reden, sich austauschen, wie Susanne schon sagte, mal über Ärzte, mal über Medikamente, mal was hast du am Wochenende gemacht? Der ein oder andere trifft sich vielleicht dann mal mit einem Kollegen und geht privat zusammen weg. Und ja, ein besonderes Highlight ist seit neuestem wieder der Tag der Epilepsie, wo dieses Jahr wieder stattgefunden hat. Und nächstes Jahr wieder stattfindet im Oktober.
Der war dieses Jahr am 19. Oktober.
Der war am 19. Oktober und ja, ist unter dem Jahr halt auch immer wieder mal Thema, denn man muss sich ja überlegen, was für ein Thema stellt man in den Mittelpunkt, wen könnte man einladen und solche organisatorischen Dinge begleiten eben das Jahr dann auch.
Wanderungen haben wir gemacht.
Wanderungen haben wir gemacht. Bei einer Gruppenteilnehmerin haben wir schon gegrillt im Gartenhäusle.
Cool, also ihr redet nicht nur über die Krankheit, sondern...
Nein, auch über ganz alltägliche Dinge, auch mal über das Arbeitsleben, was nicht immer einfach ist für die Betroffenen, weil viele arbeitslos sind.
Speziell wegen der Epilepsie?
Auch, ja,
okay.
Weil halt doch viele verlangsamt sind in Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis. Bei manchen ging es oder geht es dann sogar so weit, dass sie nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt tätig sind, obwohl sie nicht im Rentenalter, im offiziellen Rentenalter sind, sondern schon früher dann halt eben in Rente gegangen sind.
Aber es gibt dann auch wieder andere, wo eine ganz normale Arbeitsstelle nachgehen oder vielleicht auch sogar studieren oder sogar nachher Berufung, Lehramt oder ähnliche, besser qualifizierte Berufe ausüben. Das gibt es nach genauso auch.
Ihr beiden habt schon Bücher geschrieben, stimmt das?
Ja.
Erzählt doch mal ein bisschen darüber. Wie kam es dazu? Oder... Also ich habe hier eins vor mir, zwei habe ich vor mir liegen. Eines nennt sich ein beinahe fast normales Leben und das andere nennt sich Sag ich's oder sag ich's nicht?
Ja, das erste Buch, das war 2007, da hatte eine von unserer Gruppenteilnehmerinnen die Idee. Wir haben nämlich ein bisschen Geld gekriegt und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem Geld? Und dann sagte damals eine, ja, wir könnten doch unsere Geschichten aufschreiben. Und das habe ich, dieses Thema, habe ich natürlich sofort diesen Satz aufgenommen und habe gesagt, super, schreibt eure Geschichten auf. So wie du gerade gefragt hast, Lara, wie gestaltet sich euer Leben mit Epilepsie? Und schreibt einfach, wie euch der Schnabel gewachsen ist, einfach nieder, was ihr auch erzählen würdet. Und das ist tatsächlich, es hat fast ein Jahr gedauert, das ganze Projekt, aber ich war begeistert. Es kamen 14 oder 15 Geschichten dabei heraus und dieses Buch hat sofort wirklich richtig eingeschlagen. Wir konnten es dank Spenden, konnten wir das kostenlos vertreiben bis heute, also 10 Jahre nach dem ersten Erscheinen. Wir haben es dann sogar ausgeweitet mit den Geschichten, was ist nach ein paar Jahren mit uns passiert. Und als wir jetzt vor ein paar Jahren wieder mal Geld bekommen haben, haben wir gesagt, so, und jetzt schreiben wir ein Buch über das Arbeitsleben. Denn wie ihr beide ja gerade gesagt habt, das Arbeitsleben ist manchmal erheblich erschwert für Menschen mit Epilepsie. Und in dem zweiten Büchlein, sag ich's oder sag ich's nicht, da beschreiben dann meine jungen Teilnehmer des Treffpunkts, welche Erfahrungen sie auf dem Arbeitsmarkt machen, bei der Arbeitssuche, beim Arbeitfinden. Eine zum Beispiel erzählt, wenn sie sagt, ich habe Epilepsie, dann hebt der Arbeitgeber als erstes die Hände voller Entsetzen. Oh Gott, Epilepsie. Und dann weiß sie schon, okay, es ist gelaufen. Und deswegen dieser Titel, sag ich's oder sag ich's nicht, ein weites Feld. Und auch dieses Buch, ja, ich kriege nach wie vor Bestellungen über Internet auf unserer Website steht die Internet oder unsere E-Mail-Adresse und verschickt das Büchlein eben kostenfrei.
Kostenfrei.
Das ist eine tolle Sache von den jungen Leuten, da kann ich nicht genug stolz sein auf euch.
Ist man verpflichtet, das dem Arbeitgeber zu sagen, wenn man sich zum Beispiel auf einen Job bewirbt, dass man Epilepsie hat? Weil der Titel gerade eben lautet, sag ich's oder sag ich's nicht?
Jein. Also im Gesetz steht, dass man dann verpflichtet ist, zu sagen ist, wenn es die Arbeitsleistung einschränkt. Und das ist ja bei jedem anders.
Dachte ich.
Es macht auch einen Unterschied, hast du einen Schwerbehindertenausweis oder hast du keinen? Denn mit dem Schwerbehindertenausweis kommen dann ja Sonderrechte mit ins Spiel, wie 5 Tage mehr Urlaub, erhöhter Kündigungsschutz. Also ich mache es für mich dann halt immer so, dass ich da Schwerbehindertenausweis mit im Spiel ist und so machen es in meinem Bekanntenkreis die meisten, die sagen es dem Arbeitgeber dann eben schon, weil wenn ich Arbeitgeber wäre und ich würde hinterher erfahren, mein Mitarbeiter hat rechtlich gesehen 5 Tage mehr Urlaub, dann würde ich mich verarscht fühlen. Und diese Vertrauensbasis möchte ich dann halt doch erhalten.
Ja, ist bestimmt schwierig, sich zu überlegen, sage ich das jetzt oder eben nicht?
Ja.
Schwierig.
Bei jedem fällt die Entscheidung anders aus.
Und genau diese Frage wird auch gerade in diesem Buch ganz unterschiedlich gehandhabt. Es gibt zum Beispiel einen, der sagt, nie würde er es sagen. Und er verheimlicht es auch am Arbeitsplatz, weil er genau weiß, wenn er da sagt, dass er an Epilepsie leidet und er hat diese Absorzen, dass er einfach zwischendurch weg ist. Kurz weg und dann wieder da. Er kann das aber ganz gut, kann er das so verdecken. Aber er würde es nie sagen. Aber wenn er zum Beispiel einer Dachdecker lernen will, dann wird man ihm nicht nur davon abraten, sondern selbst wenn das wäre und er würde dann Epilepsie kriegen, dann ist er verpflichtet, es zu sagen. Weil das ein Beruf ist, oder auch Metzger, die mit Messern zu tun haben, mit Schneidemaschinen oder solche Fließband, sind für Menschen mit Epilepsie nicht geeignet. Und da wäre man dann schon verpflichtet zu sagen, dass man diese Krankheit hat, wenn man an so einem Arbeitsplatz eingesetzt wird.
www.freefm.de.
Willkommen zurück zur Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Lara. Zu Gast bei mir sind heute Susanne Rudolf, André Häusler und Julia Höhe. Vorhin hatten wir angeschnitten eure Bücher. Also ich kann mir vorstellen, dass das was Therapeutisches an sich hat, wenn man mal auch seine eigenen Geschichten aufschreibt. Hat es euch genauso irgendwie vielleicht auch befreit oder mal geholfen, das zu verarbeiten, eure Geschichten aufzuschreiben?
Ja, hat es, weil durch dieses Schreiben kann man sich so richtig schön mal auskotzen und es auch anderen zugänglich machen, die mit dem Thema sonst nichts zu tun haben. Und ja, auch Leute, die mit dem Thema nichts zu tun haben, mal zum Nachdenken anregen. Und also das befriedigt schon irgendwie, wenn man dann selber dazu was beitragen kann, dass es der großen Gruppe der Epilepsieerkrankten dann halt irgendwie ein Stück weit dann besser geht, weil die anderen besser damit umgehen können.
Oder sich auch wiedererkennen in den Geschichten. Das ist ja auch ein Punkt. Ich kriege oft die Resonanz, und das steht auch zum Teil in den Briefen in dem Buch dann, dass die Leute sagen, ich habe mich in der Geschichte so wiedererkannt. Ich bin also nicht allein damit. Im Positiven, denn es gibt auch positive Momente, wie aber eben auch im Schwierigen. Und vielleicht müsste man sagen, dass es euch schon auch gut tat zu sehen, dass ihr einen Preis bekommen habt für das Buch.
Ja, da haben uns natürlich alle gefreut, als dann das erste Buch den Sibylle Ried-Preis bekommen hat, also den Selbsthilfepreis von der Stiftung Michael.
Glückwunsch. Wie haben eure Freunde darauf reagiert, als ihr denen zum Beispiel gesagt habt, dass ihr Epilepsie habt? Oder wolltet ihr das denen manchmal auch gar nicht sagen?
Also ich bin damit groß geworden. Für mich war es normal, damit offen umzugehen, weil ich kenne ja quasi nichts anderes. Im Kindergarten wussten es sowieso alle durch meine Eltern. In Grundschule war ich sehr viel im Epilepsiezentrum. Also mussten die Lehrer es irgendwann den anderen quasi sagen, warum ich so oft weg bin. Oder bin mal im Sportunterricht umgefallen, hab gekrampft und dann hat es sowieso jeder gesehen. Und als ich dann nach Neckargemünd gekommen bin, ins Internat, eine Körperbehindertenschule, da war das kein Thema mehr, denn es hatte jeder irgendwas.
Und bei dir, André?
Mit Freunden oder Bekannten, wie die umgehen?
Ich habe da eigentlich keine so schlechte Erfahrung gemacht. Also die Freunde bei mir in der Umgebung, mit denen bin ich eigentlich relativ gut auskommen und die haben da eigentlich auch immer die meiste eigentlich Rücksicht drauf genommen, sage ich jetzt mal. Gut, in der Schule, da hat es nach schon auch Leute gegeben, Da, wo es jetzt schwieriger war, zumindest in der Anfangszeit in der Schule, wenn es dann in die höherwertige Schule gegangen ist, da haben sie dann mehr Rücksicht genommen, die Leute. Da ist es danach schon besser geworden. Jetzt in der niedrigen Schule, sagen wir, da war es dann ein bisschen schwieriger. Aber insgesamt haben die Leute eigentlich schon relativ viel Rücksicht genommen. Und auch die Lehrer, da habe ich eigentlich eher weniger Probleme gehabt. Gut, man tut sich halt zum Teil selber relativ schwer in Schulen, sage ich jetzt mal. Je nachdem, wie leicht es einem da beim Lernen fällt oder so.
Du hattest vorhin einige Events angeschnitten, was ihr alles unternommen habt. Was waren das zum Beispiel alles?
Von der Veranstaltung, von den Selbsthilfegruppen selber.
Ja.
Ja, wir zum Beispiel auch, da gibt es nachher auch Arbeitstagungen. Dieses Jahr war sie in Mainz von der Deutschen Epilepsievereinigung. Und dann haben wir nachher schon Zusammentreffen gemacht mit anderen Selbsthilfegruppen in Würzburg oder von anderen Orten. Und dann gibt es noch von der Deutschen Epilepsievereinigung auch sonstige Veranstaltungen, wo man sich anmelden kann und wo man teilnehmen kann. Oder auch von den Landesverbänden in Baden-Württemberg, die bieten an Veranstaltungen teilzunehmen. Oder auch vom Landesverband in Bayern, die bieten auch immer Veranstaltungen, wo man hingehen kann. Das ist eigentlich auch immer recht nett und man erfährt auch einiges Neues auch drüber.
Wenn ihr euren Treffpunkt startet, also macht ihr beiden das dann komplett allein oder gibt es dann auch mal Leute, die euch helfen? Oder wie ist das zum Beispiel, wenn jemand frisch dazukommen will? Muss der sich irgendwie anmelden oder kann der einfach dazustoßen?
Das kann eigentlich derjenige machen, wie er mag. Also entweder kann vorhin anrufen oder eine Mail schicken oder kann einfach dazukommen. Ja, und wenn man sich dann trifft, dann fragt man sich meistens erst, ja, wie es denn geht und was es denn so Neues gibt. Und ja, dann entwickelt sich insgesamt ein Gespräch. Mhm. Wenn natürlich jemand Neues da ist, dann ist natürlich interessant, was der so zu erzählen hat.
Neue Geschichten.
Ja, grundsätzlich kann auch jeder kommen zu jeder Zeit. Bloß es wäre vielleicht schon sinnvoll, er wird sich vorher melden. Weil, sagen wir, wenn jetzt die Treffpunkte immer regelmäßig sind, normalerweise sind sie regelmäßig, dann ist das okay. Aber jetzt nehmen wir mal, es fällt im Ausnahmefall mal aus. Oder man macht zufällig mal was anderes, dann bekommt er das ja nicht mit beim ersten Mal, weil wir haben ja noch keine Kontaktdaten und so von ihm. Dann wäre es vielleicht schon sinnvoll, er wird sich vorher melden. Ist vielleicht schon nicht schlecht.
Nochmal kurz, also euer Treffpunkt für junge Menschen mit Epilepsie ist jeden ersten Donnerstag im Monat. Um 18.30 Uhr fängt er an in Ulm im Tanivera. Weinhofberg 7. Ich lese gerade, da geht auch manchmal auf Seminare, Fortbildungen und etc. Oder weist ihr da darauf hin, dass es zum Beispiel hier das Seminar gibt, dort die Fortbildung? Oder geht ihr da manchmal auch zusammen hin?
Ja, ich weise da schon darauf hin, dass Veranstaltungen sind und der, wo dann Lust oder Interesse hat, der kann hingehen. Mhm.
Nicht schlecht. Und also, was ich noch fragen wollte.
Eltern.
Die Eltern, genau. Es gibt ja auch noch diesen Elterntreffpunkt, für deren Kinder Epilepsie haben, aber man, also die Eltern keine Epilepsie haben.
Genau.
Den gab es schon vor dem Treffpunkt für junge Menschen, den gab es erst danach.
In den Jahren nach dem Treffpunkt für junge Menschen mit Epilepsie, der ganz am Anfang für Jugendliche und junge Erwachsene mit Epilepsie hieß, aber wir haben kaum mehr Jugendliche oder keine Jugendlichen mehr in unserem Treffpunkt. Wir haben ihn umbenannt in junge Menschen mit Epilepsie. In den Jahren danach wurde ich immer wieder gefragt von anderen, von Eltern eben, gibt sowas nicht auch für unsere kleinen Kinder? Also ein Treffpunkt für Eltern eben, epilepsiekranker Kinder, und das habe ich aufgegriffen und habe da zusammen mit einer jungen Mutter so einen Treffpunkt gegründet. Das war 2009. Und dieser Treffpunkt, der existiert auch immer noch, aber das sind die Treffenlose. Da, wir haben auch eine Website. Und da kann man sich anmelden und dann steht man auf der Liste und dann macht unsere Ansprechpartnerin, schreibt dann alle 8 Wochen die ganze Liste, die Namen der Liste an und dann trifft man sich meistens auch im Talibera oder so. Und gerade Eltern von epilepsiekranken Kindern haben schon sehr viel, auch sehr ähnliche Sorgen und ähnlichen Kummer und ja, ähnliche Probleme. Da geht es immer sehr interessant und heiß zu. Also es lohnt sich vielleicht auch mal da in die Website reinzugucken und die anzusehen. Das ist der ulmer-elterntreffpunkt-epilepsie.de. Und gerade Elternepilepsie, wir haben hier ja auch ein großes Zentrum in Ulm an der Uniklinik, das SPZ, und da gibt es viele Kinder mit Epilepsie. Ja.
Nach einer kleinen Musikpause geht's auch schon weiter. Free FM. Willkommen zurück zur Plattform. Heute steht der Treffpunkt für junge Menschen mit Epilepsie im Mittelpunkt. Gleich mal dazu, also Erste Hilfe. Wie kann man Erste Hilfe leisten? Oder was braucht man überhaupt für Kenntnisse, um Erste Hilfe leisten zu können?
Also Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall ist relativ einfach. Als erstes mal ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen. Bei dem Kranken bleiben und nicht alleine lassen. Wenn man irgendwas dabei hat, eine Jacke oder eine Decke oder ein Kopfkissen, ihm was unter den Kopf schieben, dass er sich nicht wehtut. Der, wo umgefallen ist, ihn nicht festhalten oder ihn auch nichts zwischen die Zähne schieben, weil sonst kann die Zunge nach hinten in die Luftröhre rutschen. Wenn man denn dazu in der Lage ist, von der moralischen Seite aus und nicht zu sehr erschrocken ist, dann wäre es toll, wenn man den Anfall genau beobachtet. Also, wo geht die Hand hin? Geht sie nach oben? Geht sie nach unten? Geht sie nach rechts? Geht sie nach links? Zuckt der Betroffene mit den Augen, mit dem Mundwinkel? Zucken die Beine? Kommt Schauen aus dem Mund? Also, Ungewöhnlichkeiten eben beobachten. Wer eine Uhr hat oder ein Handy, sollte auf die Uhr gucken, wie viele Sekunden oder Minuten dauert das Ganze denn? Oder die Stoppuhr einschalten vom Handy. Und wenn es dann vorbei ist, wieder auf Stopp drücken. Und wenn man dann eben feststellt, es dauert länger wie 5 Minuten, dann sollte man den Notarzt rufen. Wenn der dann eintrifft, dann dem genau erzählen, was man denn beobachtet hat, denn es ist für den Arzt ganz, ganz wichtig, um diesen Betroffenen dann erfolgreich weiter zu behandeln, möglichst genau zu wissen, wie das ausgesehen hat und wie lange das gedauert hat. Und wenn es jetzt ein Krampfanfall war, wir haben ja gehört, es gibt verschiedene Arten von Anfällen, wenn die Krämpfe dann nachlassen, dann, wie man es im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat, den Betroffenen in eine stabile Seitenlage bringen, damit der Speichel abfließen kann und man sich nicht verschluckt oder erstickt. Wenn das Ganze dann vorbei ist, mit dem Betroffenen reden, um eben rauszufinden, ist er irgendwie orientiert oder wenn ich den weiterlaufen lasse, läuft er planlos durch die Gegend und dann möglicherweise in ein Auto rein. Im schlimmsten Fall. Wäre natürlich nicht so gut. Deswegen, wenn er planlos ist, den dann nicht alleine lassen.
Gibt es sonst noch was, das ihr den Zuhörern auf den Weg mitgeben wollt?
Also von meiner Seite aus möchte ich sagen, wenn ihr was nicht wisst, dann fragt. Denn die Leute sind es in der Regel gewohnt, dass sie gefragt werden und die sprechen auch darüber. Nicht alle, aber viele.
Ja, ich weiß nicht, ob das tröstlich ist, aber zu mir hat mal ein Neurologe gesagt, wenn er sich aussuchen dürfte, was für an welcher neurologischen Erkrankung er erkranken würde, dann würde er Epilepsie wählen. Und dann hat er meinen etwas überraschten Gesichtsausdruck gesehen und dann meinte er, ja, einfach deswegen, weil Epilepsie die neurologische Krankheit ist, die man medikamentös am besten behandeln kann, bei ganz vielen Prozent, ich glaube 60% sind gut behandelbar.
Ja, 70%.
Wie viel?
Ja, 70.
60 bis 70 Prozent wirklich gut behandelbar. Das heißt, sie sind auch länger anfallsfrei über längere, lange Phasen und die auch ein normales Leben, ja, sagen wir ein beinahe fast normales Leben führen können, während die meisten anderen neurologischen Krankheiten eben doch seiner Meinung nach viel, viel erheblicher in das Leben eingreifen und in ein normales Leben eingreifen. Das mag doch irgendwie vielleicht ein bisschen tröstlich sein, oder?
Ja.
Und wirklich immer fragen, wie Julia sagt, und auch sich möglichst informieren. Und die Informationsangebote, wie jetzt von meinen jungen Leuten in ihren Büchern, die annehmen. Denn in dem Moment, wo man über etwas Bescheid weiß, hat man auch keine Angst mehr davor. Viele Leute haben ja schlicht Angst vor Epilepsie und das braucht man nicht haben.
Das stimmt. André, hast du noch ein letztes Wort?
Und was ich an die Arbeitgeber appellieren möchte, einfach auch den Leuten einfach auch eine Chance geben. Sie sind vielleicht oft ein bisschen zurückhaltend.
Langsamer.
Ein bisschen langsamer, einfach ein bisschen, dass man auf die auch Rücksicht nimmt und einfach die Chance gibt, sie einfach auch einzustellen und Arbeitsstelle, dass die auch eine Arbeitsstelle bekommen und nachher auch eine Arbeit bekommen und da auch arbeiten können. Das wäre sehr wichtig.
Für alle Menschen da draußen, jeden Donnerstag, jeden ersten Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr in Ulm im Tanivera findet der Treffpunkt für junge Menschen mit Epilepsie statt. Wer gerne dazu stoßen möchte, der ist herzlich eingeladen. Es wird aufgeklärt, Kontakte geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht. Und euch drei möchte ich herzlich danken, dass ihr in der Plattform zu Gast wart.
Und wir danken, dass wir mitmachen durften hier.
Auf, vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Gut, dann wünsche ich euch viel Glück mit eurem Treffpunkt weiterhin natürlich und dass mehr oder weniger Menschen dazustoßen.
Danke, Herr Lehrer.
Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wieder neue Leute in Stuttgart und auch natürlich in Ulm dazukommen würden und uns vielleicht gehört haben.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.